Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Kopfgefühl Recruiting, dein Podcast zum Thema Recruiting, Personal Marketing, Employer Branding und Onboarding. Mein Name ist Gunnar Mehrbach und heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil der Episode zur Optimierung von Recruiting-Prozessen. In der ersten Episode hatten Frank und ich schon besprochen, was die Risiken eines schlechten Recruiting-Prozesses sind, die Vorteile eines guten, und hatten schon von der Ist-Analyse und einem Soll-Prozess gesprochen. Geendet sind wir mit der ersten Automatisierung, die wir uns vorstellen konnten, beispielsweise zur Erinnerung des Fachbereichs für ein Feedback auf die Weiterleitung eines Profils. In Teil 2 machen wir jetzt weiter mit weiteren Automatisierungen, Tools, Techniken und so weiter. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Kopfgefühl Recruiting, dein Podcast um Personalmarketing, Personalauswahl und Onboarding einfach besser zu machen. Was kann man noch automatisieren? Also das Erste, was mir jetzt noch einfällt, ist zum Beispiel das Thema Terminplanung. Ja, also gibt es ja auch gute Terminplanungstools hier mit 365, also Microsoft 365, Blendly und auch viele Bewerbermanagementsysteme haben ja Kalenderplanungstools mit drin.
Zwischenbescheide lassen sich automatisieren.
Ja. Also wenn, ja, Eingangsbescheide sowieso, genau.
Genau, Bewerbereingang, ganz wichtig, damit die Bewerber auch sofort wissen, okay, meine Unterlagen sind da. Da einen kleinen Tipp: wenn man den Bewerbungsprozess kurz beschreibt, sollte man auf der Karriereseite hinschreiben, dass es eine Bewerbungsbestätigung gibt, weil dann wissen Bewerber, okay, wenn ich diese nicht erhalte, dann hat irgendwas mit dem Versenden nicht geklappt und haben die Chance, dann nochmal anzufragen oder Verbindung aufzunehmen. So geht auch wirklich keiner verloren.
Was wir noch nicht genannt haben, war auch das Thema, wie wird denn der Prozess dann, wenn man den Soll-Prozess definiert hat, dokumentiert? Ne? Also da lohnen sich typische Tools zur Abbildung von Flowcharts beispielsweise, Prozessbeschreibung und ähnliche. Da können wir gleich nochmal beim Tools-Thema drauf gucken. Und wenn man ihn dann, das vielleicht auch noch als Zusatz dazu, wenn man ihn dann definiert hat, den Soll-Prozess, dann macht es natürlich gerade am Anfang, wenn man ihn dann ausrollt, auf jeden Fall Sinn, dann nochmal nachzuhalten. Ne? Also in Recruiting Reviews, Joe Fixes im Recruiting-Team oder auch mit den Fachbereichen zusammen, das Ganze nochmal ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Sind wir jetzt gut unterwegs mit unserem Prozess oder brauchen wir vielleicht hier oder da nochmal einen weiteren Prozessschritt oder können wir auch ein oder zwei kürzen, weil wir es doch etwas weniger komplex darstellen können? Das ist dann auf alle Fälle unbenommen. Ne? Und lieber etwas schnell nochmal ein bisschen schlanker oder breiter aufstellen, als dann irgendwie mit so einem fast fertigen Prozess dann rumzufahren. Das hilft einem am Schluss dann vielleicht auch nicht.
Ja, es gibt vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, an die man denken sollte, weil es gibt auch immer wieder Schritte, die man gerne vergisst im Recruiting-Prozess, obwohl die einem, was die Candidate Experience angeht, auch ganz gut helfen können. Mhm. Fällt dir da was ein? Wahrscheinlich, oder?
Was man auf alle Fälle, das hat man ja schon gesagt, automatisieren kann, sind Zwischenbescheide. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Kandidat oder eine Bewerbung seit 7 Tagen den aktuellen Prozessschritt nicht verlassen hat, dass man dann einen automatisierten Zwischenbescheid rausballert nach dem Motto, ne, dauert etwas oder sind immer noch dran, nicht verzweifeln, ne? Wir vergessen Ihre Bewerbung nicht. Einfach um den Kontakt nochmal aufzunehmen und zu erhalten.
Genau. Auch so einfache Dinge, die aber einen sehr hohen Mehrwert bedeuten, wie zum Beispiel so ein Briefing-Gespräch oder eine Auftragsklärung mit dem Fachbereich, ne, ist bei vielen eben gar nicht im Hinterkopf, dass das zum Prozess dazugehört. Ich kann das nur empfehlen, weil wenn ich nur mit einem Dokument arbeite, was der Fachbereich ausgefüllt hat, ja, Papier ist geduldig, man muss nochmal sprechen, es gibt vielleicht immer irgendwelche Besonderheiten, die wichtig sind oder irgendwelche Themen, die bei der Auswahl eine Rolle spielen. Da kriegt man nochmal zusätzliche Informationen zum Team, wer passt rein, wer passt nicht rein. Also das ist eben auch ein wichtiger Prozessschritt. Ne?
Ja, Stellenbriefing Episode Nummer 5 übrigens. eben nochmal nachgeguckt, welche Episode
das war. Ja, und dann, es gehört nicht nur eben der Anfang dazu, sondern auch das Ende. Auch im Onboarding-Bereich lassen sich ganz gute Prozessschritte definieren.
Automatisieren, eben, ne? Ja. Wie? Und auch automatisieren. Ja. Also denk gerade an das Thema, kriegst einen Vertrag zurück, schiebst den auf eingestellt und dann wird sozusagen automatisiert das ganze Onboarding-Thema losgetreten. Das heißt, also beispielsweise Informationen an HR, inklusive Payroll, dann IT wird informiert, ne, dass da jemand demnächst kommt, dass man, was weiß ich, Laptop braucht oder ähnliches. Dann Informationen an den Hiring Manager, dass die Stelle jetzt offiziell geschlossen wurde. Und also jetzt theoretisch, da wird es dann langsam schon etwas komplexer, aber sagen wir mal, verschiedene Unternehmen haben ja auch Onboarding-Plattformen.
Ja.
Und dass dann der Kandidat oder der jetzt anstehende Mitarbeiter automatisch im besten Fall einen Zugang auch zu dieser Onboarding-Plattform bekommt, um sich schon mal vorzubereiten auf den neuen Job. Ne? All das könnte man automatisieren, auch mit verschiedenen Automatisierungstools. Ja, ist natürlich schon komplex und umfangreich, aber wenn man es einmal sauber eingerichtet hat, dann hilft das dann natürlich gerade bei einer ganzen Menge an neu einzustellenden Leuten an anderer Stelle zeitlich auf jeden Fall. Was haben wir denn für Kennzahlen, die man im Bereich Umsetzung dann auf dem Schirm haben sollte?
Also eine Kennzahl, die man immer haben muss, ist Time to Hire. Aber da spielen ja wieder viele Themen rein. Deswegen ist es halt wichtig, diese Time to Hire auch nochmal klar zu definieren und dann auch nochmal zu unterteilen. Ich finde es zum Beispiel sehr wichtig, die Kennzahl Time to Interview. Also wie lange brauche ich wirklich, wenn ich dann mal die passende Bewerbung habe, den dann ins Interview zu kriegen? Und dann auch zu gucken, habe ich einen Fachbereich, der bei jedem Time-to-Interview 3 Monate braucht und habe ich andere Fachbereiche, die vielleicht nur eine Woche brauchen. Ja. Ja. Und dann auch zu gucken, wie kriege ich das in den Griff. Also das ist eine ganz wichtige Kennzahl, wenn ich 2 Interviews habe, Time-to-First-Interview, Time-to-Second-Interview, Time-to-Feedback to Candidate, auch ganz wichtig. Ne? Was fällt dir noch ein?
Ja, jetzt hast du ja fast alles gesagt, aber dieses Thema Time to Feedback, das ist wirklich das, wo ich sage, das ist ganz wichtig und das kriegt man halt auch nur mit einem kleinteiligen Prozess hin, wenn ich genau weiß, wie lange habe ich jetzt gebraucht, um die Unterlagen zu vervollständigen im Schnitt und jetzt beim einzelnen Kandidaten, wie lange braucht Fachbereich X, Y und Z, ne, um mir mein Feedback dann zu geben, wo kann ich ja nachschärfen. Oder auch sowas wie Time to Offer und Time to Fill dann sowieso. Aber Time to Offer ist ja auch nochmal die Sache, wenn du beispielsweise relativ schnell an dem Punkt bist, du möchtest ein Angebot aussprechen. Und dann brauchst du aber noch Wochen, bis du endlich deinen unterschriebenen Vertrag zurück hast. Da kann man natürlich auch mal fragen, kann man da jetzt nicht noch ein paar Wochen sparen? Ne? Also auch das hatte ich in mehreren Projekten, dass man dann zum Beispiel sagt, also wir warten auf alle Fälle immer das Feedback vom Betriebsrat ab. Warum? Musst du nicht. Ja? Also du kannst auch unter Vorbehalt einstellen. Also zum Teil habe ich mir da tatsächlich schon 2 Wochen oder dem Kunden dann 2 Wochen gespart, indem man einfach das unter Vorbehalt dann rausgeballert hat. So, und dann hast du ja noch die Postlaufzeiten. Ne? Theoretisch könntest du die jetzt auch versuchen stark zu digitalisieren. Ja, gibt da eine leicht abweichende Gesetzesgrundlage, aber man kann, also es hindert ja keiner, dass man den Vertrag digitalisiert rausballert, die Unterschrift zurückbekommt relativ zügig und den postalischen Vertrag eben auch rausschickt.
Ja,
stimmt. Also es gibt ja sowieso für das Unternehmen keine Sicherheit, ne? Wenn am Ende des Tages der Bewerber, der da unterschrieben hat, auch meinetwegen jetzt auf Stück Papier, wenn der am ersten Tag nicht auftaucht, ja, was macht das Unternehmen? In der Regel gar nichts.
Wenn du einen guten Prozess hast, taucht er bestimmt auf.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja, aber das ist ja genau das Thema. Je schneller, desto besser. Ja, weil dann ja natürlich auch der Bewerber antizipiert, Also die haben ihren Recruiting-Prozess unter Kontrolle. Dann hoffe ich mal, haben sie ihre restlichen Prozesse auch unter Kontrolle.
Ja, richtig.
Gut, dann, was haben wir denn für typische Tools beim Thema Prozess?
Es gibt natürlich verschiedene Tools, mit denen ich Prozesse abbilden kann. Visio zum Beispiel und andere Möglichkeiten, das dann eben auch visuell klar zu machen, wie der Prozess abläuft.
Ja, also Visio, ne, habe ich auch irgendwann mal benutzt. Das ist ja schon ein ziemlicher Brocken. Was ich tatsächlich für meine einfachen Prozesscharts gerne nutze, ist der Lucid Chart. Ich glaube, auf Miro geht das auch. Ne, da kann man relativ easy peasy Prozesse abbilden und wenn man die jetzt nicht sonst so verankern und veröffentlichen muss, sondern dann schön in eine PDF zum Beispiel exportiert oder ähnliches. Man kann sie allerdings auch in ganz normale Visio-Dateien etc. Exportieren. Das kriegt man dann wirklich relativ zügig und selber hin.
Wenn man ein gutes Bewerbermanagementsystem hat, lässt sich natürlich auch die Pipeline ganz gut abbilden, also dieser Funnel, der sich dann teilweise eben auch über Charts oder Diagramme darstellen lässt. Das finde ich auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, um auch nochmal zu visualisieren und ein Stück weit auch Kennzahlen nochmal rüberzubringen.
Ja, ich meine, das ist ja im Grunde das Kerntool sowieso. Und also ich würde bei der Auswahl von einem Bewerbermanagementsystem immer auf das Thema Prozessabbildung achten. Ne? Also wie bildet das Tool Prozesse ab? Wie kann ich die modellieren? Bin ich da relativ starr unterwegs? Oder kann ich die wirklich so anpassen, dass es passt und eben auch so kleinteilig, wie ich das möchte? Und am besten eben auch wirklich so, dass man sagt, Prozessschritt X löst das und das aus oder auch nicht aus, ne? Also eine automatisierte Mail, dieses, jenes. Also man kann unheimlich viel dann in guten Systemen auf alle Fälle noch machen.
Genau, und wenn ich dann schon eben das Bewerbermanagementsystem habe und da auch Prozesse und Zeiten definiert habe und ich habe da vielleicht ein Problem, dass das doch nicht so klappt, ich denke da an den einen oder anderen unbelehrbaren Fachbereich, da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man ein Service Level Agreement erstellt und das dann über die Geschäftsführung routet und sagt, wir hätten gerne, dass wir uns darauf committen und dieses Service Level Agreement lässt man abzeichnen, heftet man ab, dann hat man nochmal eine schöne Argumentation, um da eben auch die Einhaltung der Prozesse sicherzustellen. Manchmal unnötig, aber manchmal auch vielleicht ein gutes Tool, um bei der Prozessoptimierung voranzukommen.
Ja, also was wir auch schon jetzt mehrfach gesagt hatten, ne? Also Thema Erinnerungsmails an den Fachbereich, klares Aufzeigen auch von der Verantwortlichkeit, also wer ist jetzt gerade dran im Prozess, ne? All das kann auf alle Fälle ein gutes System. Dann hatten wir ja auch schon genannt, ne? Das Thema Kommunikation, Interviewplanung, so Tools wie Calendly oder Microsoft Bookings und Unternehmen, die jetzt kein Bewerbermanagementsystem haben, da habe ich gehört, die machen sowas zum Beispiel auch ganz gern über Slack oder über Microsoft Teams sich dann über Kandidaten austauschen, würden wir jetzt im Zweifel beide nicht gerade empfehlen. Dafür ist ein BMS auf alle Fälle die sinnvollere Wahl, aber gehen tut das auch. Und über Trello zum Beispiel kann man auch einen Bewerbungsprozess abbilden und Kandidaten händisch sozusagen immer weiterschieben im Prozess. Aber ja, aus meiner Sicht ist auch Trello da eigentlich der falsche Ort für irgendwelche sensiblen Daten.
Ja, der große Vorteil vom Bewerbermanagementsystem ist halt einfach auch die Transparenz, die Kommunikation auch untereinander und wenn dann mal jemand auch nicht da ist, dass man da relativ schnell alle Daten übersichtlich hat und dann auch Themen übernehmen kann untereinander. Also von daher ist das Bewerbermanagementsystem schon ein zentrales Steuerungstool.
Ja, häufig sind aber die Reporting-Bereiche von Bewerbermanagementsystemen ja nicht so geil. Und was man da auch durchaus tun kann, ist, dass man die Rohdaten exportiert, ne, und dann mit Excel und dem Controlling oder Personalcontrolling oder manchmal auch E-Commerce diese Daten visualisiert, ne, im Funnel beispielsweise, oder auch das Tool Power BI nutzt, ne, um dann diese ganzen Prozessschritte und Time-to-Kennzahlen dann sauber zu dokumentieren, damit man dann halt wirklich relativ zügig schauen kann, wo kann ich noch irgendwas optimieren? Hängt das an irgendwelchen einzelnen Fachbereichen? Hängt das an meinem gesamten Prozess? Ne, wo kann ich da reingehen, um meinen Prozess nochmal einen Tag zu kürzen oder nochmal eine Woche zu kürzen und so weiter? Ne? Also die Visualisierung des Recruiting-Prozesses und diese ganzen Kennzahlen, die helfen einem enorm dabei, die Time to Hire beispielsweise um 50% zu reduzieren.
Ja, das stimmt. Also
das ist häufig überhaupt kein Problem. Man muss nur wissen, wo man jetzt am ehesten anpacken muss.
Ja, wenn man das mal alles so überreißt, ne, das hört sich alles super an und es ist alles logisch und ganz einfach, da dürfte es ja keine Widerstände geben, wenn man dann mit so einfachen Methoden seine Prozesse so gut optimieren kann. Aber aus Erfahrung kann ich allen sagen, weit gefehlt. Es gibt immer Widerstände und die sind nicht zu knapp. Eins meiner Lieblingsthemen ist, dass es halt diesen Spruch, das haben wir schon immer so gemacht und warum sollen wir es jetzt anders machen? Wozu brauchen wir das überhaupt? Das wird man leider auch in solchen Optimierungsfällen immer wieder mal hören. Und da kann ich nur die Empfehlung geben, klar kommunizieren, den Nutzen aufzeigen, zeigen, dass es eben weniger Fehler gibt, dass man schneller durch den Prozess kommt, dass es eine bessere Transparenz gibt für Bewerber vor allen Dingen und dass das eben dann auch als professioneller wahrgenommen wird. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das muss man im Hinterkopf haben.
Ich habe das jetzt mal so bezogen, ne, was du gesagt hast, auf das Recruiting-Team. Ja, und Gleiches gibt es natürlich auch im Fachbereich, nach dem Motto, um Gottes Willen, das wird jetzt viel komplizierter und so weiter. Häufig ist ja so, dass in einem modernen Bewerbermanagementsystem die Fachbereiche nur die Kandidaten freigeschaltet bekommen, die in bestimmten Prozessschritten stehen, auch für den Fachbereich einsehbar sind. Ne? Und andere, die sind für den Fachbereich dann quasi unsichtbar, dann kann er gar nicht mehr reingucken. Also eigentlich sollte das für den Fachbereich kein großes Problem sein. Der sieht dann vielleicht eher ein Problem, dass er dauernd daran erinnert wird, ein Feedback abzugeben, aber das gehört sich nun mal so.
Ja, ne? Genau. Ja. Genau, und dann waren wir ja beim Thema Zeit. Ne? Also das Thema Zeit ist natürlich auch wichtig, weil so eine Veränderung von Prozessen, das braucht auch immer Zeit. Und wir wissen ja auch, dass Veränderungen immer auch einen gewissen Widerstand erzeugen. Deswegen die Empfehlung, lieber erstmal kleine Schritte machen, Quick Wins mitnehmen, da eben erste Erfolge einzufahren, um dann eben auch andere Prozessveränderungen, die vielleicht noch schwieriger sind für Fachbereich oder auch das Recruiting-Team, dass da dann über diese Erfolge dann auch eine Akzeptanz erreicht wird für weitere Prozessoptimierung.
Ja, also kurz nochmal zusammengefasst, was sind denn die Main Takeaways? Also Prozessoptimierung im Recruiting ist auf jeden Fall entscheidend, um Zeit zu sparen, um professionelle Bewerbung durch den Prozess zu bringen, sowohl in Richtung Bewerber als auch intern Richtung Fachbereich, damit die Bewerber auch zu gewinnen. Durch diese schnelle Gewinnung bleibt ein Unternehmen wettbewerbsfähig. Durch viel Erhebung von Kennzahlen kann man den Prozess immer weiter optimieren und damit im Bereich Recruiting immer wettbewerbsfähiger werden. Und besonders unterstützt wird man dabei durch ein gutes Bewerbermanagementsystem. Tools wie beispielsweise Lucidchart helfen, so einen Sollprozess dann auch klar zu visualisieren und zu verankern in der Organisation. Ja, und die Hürden, Frank, was machen wir damit?
Ja, die Hürden, die müssen einem halt bewusst sein. Ne? Das ist Widerstand im Team, auch so eine gewisse Resistenz gegenüber dem Change. fehlende Zeit und Ressourcen, um das auch richtig zu machen und eben auch die technischen Herausforderungen, die ich habe. Aber mit ein bisschen Planung und mit den richtigen Maßnahmen ist es alles gut lösbar. Die Option, den Prozess nicht zu optimieren, ist eine schlechte Option. Gerade heutzutage, wo es einen hohen Anspruch auf Bewerberseite gibt und wo es auch einen gewissen Wettbewerb bei den Firmen gibt um gute Kandidaten, ist das ein Thema, was man nicht liegen lassen darf.
Nee, auf keinen Fall. Ja, und gerade Bewerbungs- oder Optimierung des Bewerbungsprozesses, wir sind ja die ganze Zeit immer noch in der Phase 1, ne, ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Hebel, um das ganze Prozedere deutlich zu optimieren, schneller einzustellen, günstiger einzustellen, ne, weil beispielsweise Kandidaten nicht abspringen durch die Prozesslänge. Und, was du ja vorhin auch sagtest, Dienstleister zum Fachbereich zu sein, dem gute Kandidaten zu liefern, schnell eine Stelle zu besetzen und ganz klare Transparenz zu liefern. Ja. Gut,
super.
Dann, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen, wiederum ein paar Mehrwerte gebracht. Jetzt kommen wir nochmal zum Spendenaufruf und auch heute nochmal der Aufruf für die Organisation Dein München, die sich für junge Münchnerinnen und ihre Chancen, Münchnerinnen und Münchner, einsetzt und ihre Chancen dann zum Beispiel am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst, einen Kommentar abgebt oder uns auch unter podcast@gunnarmehrbach.com Fragen stellt, Kritik, gerne konstruktive Kritik gebt, wie wir den Podcast noch weiter optimieren können. Und ansonsten wünschen wir euch auf alle Fälle jetzt noch einen schönen weiteren Tag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Das war Kopfgefühl Recruiting. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.